Shalom, shalom. Erstmal viele Grüße aus zwei Gemeinden, der chinesischen Gemeinde, wo ich vor zwei Wochen predigen konnte und jetzt letzte Woche war mal in Eckental. Auch von den Geschwistern viele Grüße. Immer ein anderes Thema. Ich mache heute weiter in Paulus Lektion 11. Ich weiß noch nicht, wie viele Lektionen das werden. Paulus in Korinth. In Athen angekommen, machte Paulus, das war letztes Mal das Thema vor vier Wochen, eine ausführliche Stadtbesichtigung und während seiner Feldanalyse entdeckte er einen Altar, der dem unsichtbaren Gott gewidmet war. Diesen Altar benutzte er, um dann einen Vortrag zu halten oder dann im Streitgespräch mit den Epikurern und den Vertretern des Stoa sie anzusprechen auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und aufgrund dieser Streitgespräche war er zum Areopag gelangt, hielt dort seine berühmte Rede. Dann, was dabei rauskam, sehen wir in den Versen 33 bis 34 in Apostelgeschichte 17. Da heißt es, so ging Paulus aus ihrer Mitte fort, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysos war, der Areopagit, und eine Frau mit Name Damaris und andere mit ihnen. Sie hinterließen also eine kurze Zeit, die er da war, Gläubige, die dann in Athen wahrscheinlich die erste Gemeinde gründeten. Wie lange war Paulus in Athen? Ich vermute vielleicht ein, zwei Tage. Ganz kurz. Denn es steht geschrieben, dass er in Vers 18, Kapitel 18, Vers 1, danach schied er von Athen und ging nach Korinth. Und dort sollte er sich dann längere Zeit aufhalten, in Korinth. Das ist der erste Ort, wo Paulus längere Zeit diente. Lesen wir die Verse 2 bis 3, Apostelgeschichte 18, 2 bis 3. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Und er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Als erstes begegnete Paulus in Korinth Aquila und Priscilla, ein jüdisches Ehepaar, von dem wir nicht mehr wissen, außer dass sie aus Rom kommen. Es gab einen Ausleitungsbeschluss des Kaisers Claudius für alle in Rom lebenden Juden, auch die an Jesus gläubigen Juden, waren gezwungen, die Stadt zu verlassen und waren nach Korinth umgezogen. Und Paulus blieb bei dem Ehepaar wohnen, weil er dort die Gelegenheit hatte, seinen Handwerksberuf auszuüben und dort zu arbeiten. Und das ist übrigens ganz typisch für Rabbiner. Die Rabbiner der damaligen Zeit verdienten ihr Geld durch ein Handwerk. Über Nikodemus zum Beispiel steht im Talmud geschrieben, dass er sehr reich war durch seine Tätigkeit als Brunnenbohrer. Und er war so dumm, Jesus zu folgen, so steht im Talmud, und deswegen wurde er ganz, ganz arm. Also macht das nicht wie Nikodemus, sagt der Talmud. Aber man sieht hier, dass es üblich war, dass Rabbiner nebenbei ihren Handwerksberuf ausübten. Das war nachher auch in der Diaspora so. Die osteuropäischen Rabbiner haben immer auch nebenbei ein Handwerk gehabt. Oder waren als Geschäftsleute unterwegs. Die Tätigkeit von Paulus als Zeltmacher wird von vielen Geschwistern so verstanden, dass man sich als Missionar oder Pastor durch Berufstätigkeit selbst finanzieren sollte. Wenn man das kann, ist das sicher nicht schlecht. Aber ich kann euch sagen, das ist sehr anstrengend. Die Bibel schreibt das nicht vor. Auch Paulus hatte nur für eine Übergangszeit so gelebt, nämlich bis Timotheus und Silas aus Mazedonien ihm nach Korinth folgten und dann konnten sie ihren gemeinsamen Dienst beginnen. Ob Aquila und Priscilla bereits an den Messias gläubig waren, als sie Paulus kennengelernt hatten, wird nicht berichtet. Es kann vermutet werden, dass sie zur Gemeinde in Rom gehörten, bevor sie Rom verlassen mussten. Hätte Paulus sie zu Christus geführt, würde in der Apostelgeschichte stehen. Also ich gehe davon aus, die waren schon gläubig, obwohl das nicht hier direkt erwähnt wird. Sie dient im Laufe der Zeit gemeinsam mit Paulus in den nächsten Monaten dann in Korinth Und als Paulus Korinth verließ, begleiteten sie ihn nach Ephesus und blieben dort offensichtlich eine Weile. Das ist in der Apostelgeschichte 18, 18 bis 26 nicht unser Thema heute. Die Zusammenarbeit mit Aquila und Priscilla gab nach meiner Vermutung den Ausschlag zur Verfassung des Briefes an die Gemeinde in Rom, der ja von Korinth aus geschrieben wurde. Kommen wir zur Entstehung der Gemeinde in Korinth. Er unterredete sich aber, sehen wir in Vers 4, er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Schabbat und überzeugte Juden und Griechen. Es ist sehr neutral geschrieben. Wie an allen Orten ging Paulus dorthin, wo er hingehörte, in die Synagoge. Wir sehen auch im Römerbrief 1 eine kleine Begründung dafür, das hat er immer so gemacht. Da heißt das dann, heißt in Römer 1, Vers 16, ich höre mich des Evangeliums nicht, ist das doch Gottes Kraft, zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Also zuerst ging er auf seine Landsleute zu, auf die Israeliten, die Juden, die am Ort waren, in der Synagoge und unterhielt sich mit ihnen und unterrichtete sie. Was geschieht in einer Synagoge? Nun, dort wird Anbetung gemacht. Dort wird die Parascha gelesen. Das ist ein bestimmter Abschnitt, der in der Woche jeweils vom Gesetz, von der Tora gelesen wird. Und dann entsprechend die dazugehörige Haftara, das ist die Prophetenlesung, die jedes Jahr wiederholt wird. Das ist immer sehr interessant, wenn man da einige Dinge im Neuen Testament sieht. Man kann das dann in den Tora-Ausgaben, die für die Synagoge gedacht sind, mal nachlesen und feststellen, ah ja, das hat Jesus zu der Zeit lesen müssen. Zum Beispiel weiß ich ganz genau, an welchem Schabbat Jesus in der Synagoge war, in Nazareth, und dort Jesaja 61 gelesen hat. Das liest man jedes Jahr in der Synagoge. Und das war was Paulus hier auch machte. Und danach unterrichtete er die örtlichen Juden und überzeugte sie. Wovon er sie überzeugte, ist nicht klar. Es steht noch nicht von Jesus da. Und auch da erkläre ich gleich ein bisschen, warum. Ich vermute, dass er als von Gamaliel ausgebildeter Rabbiner Mose und Propheten ausführlich erklärte, als Basis für seine spätere Tätigkeit. Denn die Synagogen in den Ländern, in denen Juden nur eine verschwindende Minderheit bilden, da gibt es immer einen Mangel an guter Lehre. Das wird heute noch für den Rabbiner so gesehen. Das heißt, wenn man richtig Jude sein will, muss man eigentlich nach Israel gehen. Ja, also hier ist nur koscher Leid, hier ist nur jüdisches Leben Leid. Das ist natürlich nicht richtig echt. Und die meisten, die nach Israel gehen, auch wenn sie hier jahrelang in Synagogen waren, müssen sogar in Israel nochmal konvertieren. Das ist sehr kompliziert. So hat der aus Israel oder aus Jerusalem kommende Rabbiner, Schüler des Gamaliel, dann hier angefangen, erst einmal richtig Basis zu lernen. Und das ist ganz lustig, wenn man das mal ab und zu mal so sieht in jüdischen Zeitungen, wenn dann mal Rabbiner aus Jerusalem nach Südamerika gehen und dann dort eine Bibel der Bibelgesellschaft des Landes ausgeschlagen sehen, mit dem Neuen Testament, ja, was natürlich nicht gelesen wird, aber was dann auch da als Buch aufgeschlagen ist. Das ist schon originell. Und das ist das, was dann immer auch gesehen wird. Ihr habt ja eine christliche Übersetzung, aber keine echte jüdische. Und als ich mit einem Juden aus der chinesischen Gemeinde, der dort war, einmal über einen Text aus der Prophetenlesung gesprochen habe, wollte er gleich wissen, was für eine Übersetzung hast du? Dann musste die deutsche Übersetzung, die musste von Jerusalem autorisiert sein, dass er sie überhaupt ernst nimmt. Sehr kompliziert, nicht? Und Paulus hier und unterrichtete die Juden und überzeugte sie. Dann geht's weiter. Ab Vers 5. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus das Wort gedrängt und er bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Erst als sein Team vollständig war, fing er an, über Jesus zu reden und klar und deutlich auf den Messias hinzuweisen. er hielt sich wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt zurück, dass das Evangelium sollte nicht auf sich selbst allein gestellt verkündigt werden, sondern immer im Team, immer mit anderen Leuten zusammen. Jesus sandte seinen Jünger zu zweit aus, sehen wir in Lukas 10. Und erst als sein Missionsteam durch Ankunft von Paulus und von Timotheus und Silas wieder vollständig war, konnten sie beginnen. Erst nach Ankunft seiner Mitarbeiter bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias war. Warum begann Paulus nicht sofort? Gab er immerhin schon Aquila und Priscilla, die da waren, und er wohnte und arbeitete mit ihnen. Warum begann er nicht sofort mit der missionarischen Arbeit und sofort über Jesus zu reden? Evangelisation und Jüngerschaft sind immer eine Frage von guten persönlichen Beziehungen. Eine solche bestand mit Aquila und Priscilla noch nicht. Man konnte sich noch gut genug. Es kann angenommen werden, dass Aquila und Priscilla wie andere in Rom wohnende Juden durch das Zeugnis der Jünger unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, gläubig wurden und dann nach Rom zurückkehrten. Aber Paulus war damals nicht dabei. Das heißt, konnte man ihm vertrauen? Ich kenne das. Wisst ihr, ich habe in Berlin 5 Jahre mit Chinesen gearbeitet. Und da fing schon so ein bisschen was an. Da kam ich nach Erlangen. Bis der Erste gläubig wurde, hat es 8 Jahre gedauert. Wenn ich einen Mitarbeiter gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen. Als wir nach Erlangen kamen, als Familie, und dann das war schon schwierig für mich etwas, denn ich hatte ja schon 17 Jahre missionarische Arbeit hinter mir. Ja? Natürlich in einer anderen Gegend, nicht in Franken. Wir hatten hier große Probleme reinzukommen. Die Geschwister haben uns nicht geglaubt. Und so muss es Paulus hier genauso ergangen sein, dass Aquila und Priscilla ein bisschen vorsichtig waren und nicht vertraut haben. Und er konnte noch nicht so anfangen, wie er wollte. Er musste erst mal warten. Und wenn man im Team, die Mitarbeiter dazukommen und dann bestätigen, dass er so ein Missionar ist, dann kann man auch miteinander arbeiten. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, in eine Brüdergemeinde reinzukommen und jedes Mal das gleiche Verhör, ob ich ein wirklicher Gläubiger bin. Das ist ein bisschen lästig, wenn man schon so viel evangelisiert hat vorher. Ja? Na gut. Und so deswegen vielleicht der Grund, warum Paulus nicht sofort anfing. Er musste erst mal warten, bis sein Team vollständig war. Denn wie kann man mit Christen zusammenarbeiten, deren persönliche Glaubensgeschichte man nicht kennt? Das ist nicht unproblematisch. Als das bewährte Team nach der Ankunft von Silas und Timotheus wieder beieinander war, konnten Aquila und Priscilla Vertrauen fassen und die Arbeit des Teams begleiten und sich einbringen. Und dann wurde eben, wie es in Vers 5 heißt, den Juden erklärt, dass Jesus der Messias ist. Und sie wurden davon überzeugt. Und was sehen wir dann als Ergebnis? Als sie aber widerstrebten und lästerten, Vers 6, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein. Von nun aus werde ich zu den Nationen gehen. Wie an allen anderen Orten wurde ein Teil der Juden nicht an den Messias gläubig. Sie widerstrebten der Lehre des Paulus und lästerten Gott. Und da vollzog Paulus eine ganz klare Trennung. Er verwarnte sie deutlich und wandte sich den Menschen aus den Nationen zu. Für die Versammlung, die der an Jesus gläubig gewordenen Juden und Griechen, suchte er einen neuen Versammlungsraum. Dort begann die Gründung der Gemeinde von Korinth, an die Paulus später mehrere Briefe schrieb. 2 davon sind Bestandteil des Neuen Testamentes. Das sehen wir hier in Vers 7. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Versammlungsraum der neuen Gemeinde, das Haus des griechischen Anbeters Justus, stieß unmittelbar an die Synagoge, wenn das keine Konflikte bringen würde. Die Juden und Griechen aus Korinth, die von Paulus und das Evangelium angenommen haben und geglaubten, wurden getauft. Die Gruppe muss klein gewesen sein. Später schrieb Paulus an die Korinther, dass Gott ihn nicht zum Taufen gesandt hatte, sondern zur Verbreitung des Evangeliums. Das sehen wir im 1. Korinther 1, die Verse 11 bis 16. Da heißt es, 14 bis 16. Da heißt es: Ich danke aber Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit niemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Naja, ich denke, er wird auch noch das Haus des Crispus getauft haben. Den hatte ich hier vergessen. Nach seiner Erinnerung taufte er eigentlich nur Crispus. Crispus, Gaius, Stephanas und den Justus vermute ich. Den Justus, das war der, den ich vermute, dass er dort getauft wurde. Bei diesem war er sich ganz sicher. Und vermutlich taufte er Justus und wo die Gemeinde sich versammelte, war ja das Haus von diesem gläubigen Justus. Und die Gemeinde bestand demnach aus Paulus, Silas, Timotheus, Aquila, Priscilla, die etwas älteren Christen und dann vier dort gläubig gewordenen Familien. Und das ist sehr interessant, das hat Jeff mal in seinem Buch geschrieben über Gemeindegründung. Gemeindegründung geschieht nie durch eine Einzelperson. Man geht als Team irgendwo hin und da sucht man Familien. Man sucht Gläubige und dann macht man mit denen zusammen was. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das sehen wir hier bei Paulus ganz klar verwirklicht. Dass sich die neue Gemeinde direkt neben der Synagoge versammelte, machte die Lage nicht besonders leicht, nicht? Es gibt zwar oft so Orte mit zwei Synagogen, nicht? Es gibt so eine schöne Geschichte. Ein Jude landet auf einer einsamen Insel und dann wird er nach vielen, vielen Jahren gerettet und da sieht man, dass er zwei Synagogen. Wird er gefragt, warum hast du hier zwei Synagogen gebaut? Da sagt er, ja, in diese habe ich mir geschworen, werde ich niemals meinen Fuß setzen. Und die andere hat er besucht und Gott angebetet. Das ist so ganz, hier haben wir auch zwei Synagogen eigentlich, ja, die direkt aneinander stoßen und beide miteinander verfeindet. Das ist in jüdischen Gegenden nicht selten. Und insofern, man sagt ja so schön, dass fünf Juden sind 20 Meinungen. Das ist manchmal nicht so einig. Und das war auch in Korinth das Problem später. Aber das ist jetzt nicht das Problem jetzt. Aber die Störung durch diese Synagoge muss so stark gewesen sein und so massiv gewesen sein, dass Jesus persönlich eingegriffen hat. Das sehen wir in Vers 9. Und der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das brauchte Paulus hier. Warum? Nun, Paulus war erst einige Monate in Europa. Philippi war seine erste Station. Dort verbrachte er einige Wochen, dann kam er erstmal ins Gefängnis aufgrund von falschen Anklagen und eines Aufruhrs ins Gefängnis, wurde ausgepeitscht und schwer verletzt. Nachdem in der Nacht darauf der Kerkermeister gläubig wurde, wurden sie schnell getauft, wahrscheinlich auch noch nachts, und dann am nächsten Tag sofort ausgewiesen. Nach 3 Tagen Fußmarsch, so etwa ist die Strecke, kam er verletzt, also noch verwundet durch die Auspeitschung, in Thessalonich an. In Thessalonich lehrte er 3 Wochen in der Gemeinde, in der Synagoge, 3 Wochen. Dann kam es zu einem Aufruhr von Juden ausgelöst, die Messias ablehnten. Er musste Thessalonich verlassen mit einer neuen, jungen Gemeinde, für die er erstmal nicht viel tun konnte. Nächster Ort war Beröa. Dort wurden einige Juden gläubig, weil sie sich von den Schriften überzeugen ließen, dass Jesus der Messias war. Dann gab es wieder Unruhe. Dann musste wieder die Stadt verlassen. Er wurde dann rausgeleitet, er alleine, während Timotheus und Silas noch dort blieben und diese Gemeinde noch eine Weile in Gottes Wort unterrichteten. Paulus war in dieser Zeit dann schon, wo sie noch in Athen, ganz kurz in Athen, nach seiner Rede auf dem Areopag und der Versammlung der ersten Gläubigen reiste er schnell weiter nach Korinth und wartete dort auf Paulus, auf Silas und Timotheus, bevor er mit der Gemeindegründung begann. Und das ist das, er hat ja schon so viel Leid erlebt, ja, und jetzt braucht er diesen Zuspruch, den Jesus ihm hier gab: Fürchte dich nicht, sondern rede, schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Welch ein Zuspruch, welch ein Trost. Den hat er auch bitter nötig nach seiner Erfahrung bisher. Und dann noch die Synagoge, die gleich schon sich gegen ihn ausbrach, nachdem er klar über Jesus geredet hatte. In Philippi, Thessalonich, Beröa und Athen konnte Paulus noch relativ kurz evangelisieren und an den Messias gläubige Geschwister zurückleiten lassen, um die er sich nicht kümmern konnte. Wie würde man heute so einen Wanderprediger beurteilen? Gar keine Erfahrung, ne? Hat noch niemals eine Gemeinde richtig gegründet. Geht einfach nur hin, das kann man leicht machen, nicht? Hin, wenn die Probleme beginnen, ist man weg, nicht? Denn in der Gemeindegründung gibt es immer Probleme. Er ist nie in die Tiefe gegangen, könnte man vorwerfen, nicht? Er konnte aber zwar gut evangelisieren, aber zum Gemeindebau und einer tieferen biblischen Unterweisung hatte er es nicht gereicht. Und das sollte sich in Korinth jetzt ändern. Jetzt konnte er eine Gemeinde bauen und das sehen wir in Vers 11. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. 18 Monate. Das wären bei uns ungefähr 70 Predigten sonntags, 70 Bibelstunden, 70 Jugendstunden, 70 Männergebetstreffen. Das ist eine ganze Menge. Kann man eine ganze Menge machen. Und da gewann er seine Gemeindeerfahrung. Paul schrieb in dieser Zeit später, in einer Zeit später an die Gemeinde, in dem ersten Korintherbrief, wie er ihnen diente. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Paulus hat ja im Areopag die griechischen Philosophen benutzt, um dort auf den Messias hinzuweisen, für die Menschen aus den Nationen, die den Messias nicht kannten, die gar nichts vom Messias wussten. Hat also die Vorgaben, die da in der Stadt da waren, dieser Altar des unbekannten Gottes benutzt, um auf Gott hinzuweisen und musste so ein bisschen auch auf die griechischen Philosophen eingehen, die ja mit ihm stritten. Und hier lesen wir im 1. Korintherbrief was ganz anderes. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5, da heißt es: Und ich kam zu euch, Brüder, und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit der Geheimnisse Gottes Geheimnisse zu verkündigen. Ich nahm mir vor, nichts anderes von euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht aus überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit der Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Sehr kompakt, wie er hier vorgegangen ist. Und das kann man wie folgt zusammenfassen. Erstens, Petrus bediente sich bei der Verkündigung keiner rhetorischen Technik. Ganz einfach nur verkündigen. Zweitens, er kam nicht als großer Wissender, als jemand, der nur von Jesus Christus wusste und anders als gekreuzigt. Wenn wir biblische Wahrheiten vermitteln, geht es hier nicht um große Weisheiten, die groß ergründet verstanden werden müssen. Das kann man im Bibelstund mal vertiefen, auch im TTZ vertiefen, aber erst einmal geht es darum, wir kommen nicht als Wissenden, sondern Paulus kommt nicht als Wissender, sondern als jemand, der nur von Christus wusste. Wenn ihr mal wissende Leute sehen wollt, also ich finde die Leute immer, sie sehen immer so wissend aus, geht mal in die Kochstraße ins theologische Seminar in der Mittagspause. Da kommen die Leute alle raus, die Studenten, und gehen zur Mensa oder wo sie immer essen gehen wollen. Und die sehen wirklich wissend aus. Auch wir hatten mal eine Zeit lang hier Theologiestudenten, die ab und zu mal hier reingebracht wurden, mit einer Dozentin, die meinte, ich will den Studenten auch mal zeigen, dass es sowas für euch auch noch gibt. Das war so ein Zoobesuch. Das sind auch sehr wissende Leute, ja. Paulus kam nicht als großer Wissender, sondern als jemand, der nur von Jesus wusste und ihn als gekreuzigt. Und drittens, Paulus lebte unter den Korinthern in Schwachheit und in Furcht und viel Zittern. Vers 3. Und dann viertens, in seiner Predigt blieb er schlicht und nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern verließ sich auf Gottes Kraft. Nur auf die Kraft des Heiligen Geistes verließ er sich. Fünftens, er achtete darauf, dass die Korinther ihren Glauben nicht auf menschliche Weisheit gründeten, sondern allein auf Gottes Kraft. Allein Gottes Wort, allein Gottes Kraft.
Gab es damals keine Kommentare? Natürlich gab es Kommentare. Der Talmud war teilweise schon fertig. Zum Glück konnten die meisten nicht Hebräisch. Das ist eine große Hilfe. Ich sehe es in unseren chinesischen Bibelkreisen immer wieder, wie
Kommentare zerstören an dem einfachen Glauben an Jesus Christus,
vor allem wenn das vom Internet kommt. Ja, das ist ja, die Internetkommentare sind das Übelste, was es gibt. Da gibt es alles Mögliche, wird da geschrieben.
Und wie man dann nicht mehr auf Jesus Christus vertraut, sondern menschliche Weisheit dazu bringt. Und dann kommen immer wieder Zweifel auf, die so kommen, nicht? Nein, Paulus lehrte ausschließlich Jesus Christus und den Glauben an Jesus Christus nicht auf menschliche Weisheit zu begründen. Er hat ihn nicht verteidigt, er hat ihn einfach nur verkündigt. Und Gottes, der Glaube sollte basieren auf Gottes Kraft alleine. Nicht, dass Kommentare schlecht sind, grundsätzlich, aber es ist so, dass wir zuerst einmal mal die Bibel lesen müssen. Erstmal die Sekundärliteratur. Und dann kommt die Sekundärliteratur. Ich empfehle mal, die Bibel ganz durchzulesen ohne Kommentare. Und dann lernt ihr eine ganze Menge schon kennen. Ich kann euch da gerne mal erklären, wie das abläuft. Wenn man es beim ersten Mal liest, beim fünften Mal, beim 20. Mal liest, dann hat man da immer andere Erkenntnisse. Und die Kommentare können einem dann, zum Beispiel wenn man eine Predigt, Bibelstunde vorbereiten, helfen, ob man in die richtige Richtung denkt. Nun, es blieb nicht alles so friedlich in Korinth. Die Gemeinde entwickelte sich, Paulus lehrte dort und hatte lange Zeit, anderthalb Jahre, und dann geschah etwas Interessantes. In den Versen 12 bis 16 von Apostelgeschichte 18. Als aber Gallio Prokonsul in Acharia war, er musste gerade seinen Job neu angetreten haben, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren. Als Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so würde ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Wort und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu. Über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie vom Richterstuhl weg. Wie gesagt, Paulus und seine Mitarbeiter blieben nicht von den Anfeindungen verschont, besonders weil die Versammlungsstätte neben der Synagoge war. Ja? Das ist etwa wie wenn wir jetzt neben dem Petersdom eine Freikirche aufbauen. Das geht, glaube ich, gar nicht, weil das ganze Vatikanstadt ist, aber stellt euch das mal vor, ja? Da würde die Freikirche voller werden als die normale Kirche. Das ist schon schwierig. Und diese Juden taten etwas ganz Dummes, die den Messias abgelehnt haben. Es ist wirklich dumm. Sie klagten Paulus vor einem griechischen Gericht an, den Gott Israels anders anzubeten, als ihr Verständnis vom Gesetz vorschrieb. Es ist, als ob das die griechischen oder römischen Richter interessieren würde. Das ist denen völlig wurscht. Und bevor Paulus, der wollte mit seiner Verteidigung schon beginnen, anfing zu reden, wie es der Prokonsul Gallion barsch diese Anklage ab. Und seine Ansicht war sehr fortschrittlich. Leider hat man das dann im Heiligen Römischen Reich der Nation und in den Folgestaaten etwas vergessen. Er trat ein für eine strikte Trennung von religiösen Angelegenheiten und den Angelegenheiten, die die Gesetze des Staates betrafen. Der Staat soll nicht Richter sein in religiösen Angelegenheiten. Das ist eine ganz klare Trennung von Kirche und Staat, wie sie eigentlich dann konsequent erst in Osteuropa unter Kommunismus durchgeführt wurde. Hier teilweise noch nicht ganz vollzogen ist in Deutschland, denn es gibt eine Staatskirche. Und die Pfarrer sind alle Beamte des Staates. Wie gesagt, klare Trennung von Kirche und Staat, klare Trennung von religiösen Angelegenheiten und staatlichen Angelegenheiten. Und deshalb hatte Gallio die Klage abgewiesen und die Ankläger vom Richterstuhl weggetrieben. Jetzt wird hier eine besondere Person erwähnt. Sosthenes, der Nachfolger des Crispus als Synagogenvorsteher. Crispus war ja der Synagogenvorsteher vorher und er hat dann die Synagoge verlassen, weil sie den Messias nicht annehmen wollten, und dann ist dann sein Nachfolger, zum Nachfolger Sosthenes gewählt worden. Dieser war offensichtlich der Anführer der Anklage oder der Führer der Anklage und wurde Opfer des Mobs, in Vers 17. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor den Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht um dieses. Der arme Kerl. War die Korinther-Gemeinde an der Aktion beteiligt? Haben sie mal gesagt, das Prügel war richtig auf den einen? Nein, ich denke nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass die Geschwister in Korinth versucht haben, Sosthenes irgendwie rauszuziehen und zu schützen. Paulus schrieb das von Korinth aus an die Römer später, wie man mit seinen Gegnern umgehen soll. Und das finde ich sehr bemerkenswert. In Römer 12, die Verse 17 bis 21, da heißt es: Vergeltet niemals Böses, niemandem Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das hat Paulus von Korinth aus geschrieben, wahrscheinlich auch aus dieser Erfahrung heraus, dass da der Führer der Anklage dann von allen verprügelt wurde. Für den Fall, dass der in 1. Korinther 1, Vers 1 aufgeführte Sosthenes, der also Paulus begleitete und mit Paulus den Brief der Korinther schrieb, derjenige ist, der der Synagogenvorsteher in Apostelgeschichte 1, Vers 17 ist, da haben wir ein klassisches Beispiel dafür, wie jemand zum Glauben an Jesus Christus geprügelt werden kann. Mir ist auch so passiert. Bevor ich auch geglaubt habe, bin ich schon, weil ich interessiert war, dafür verprügelt worden. Manchmal braucht Gott ein bisschen sanfte oder starke Gewalt, dass jemand an sich bekehrt, nicht? Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 18, damit kommen wir zum Ende der Wirkung von Paulus. Nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Da endete sein Dienst, er blieb noch viele Tage da. Wie lange er insgesamt blieb, vielleicht 2 Jahre, vermute ich mal. Und dann verließ er die Gemeinde. Was für eine Gemeinde ließ Paulus zurück? Darüber schreibt er im 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Da sehen wir, wie er diese Gemeinde selber sieht. Ich danke meinem Gott, also 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Unseres Herrn. Die Gemeinde hatte danach nach Paulus folgende Kennzeichen. Erstens, Gott blieb dieser Gemeinde gnädig. Und darauf kommt es an, dass Gott einer Gemeinde gnädig ist. Die Gemeinde war reich geworden im Wort und in der Erkenntnis. Das Zeugnis des Messias war fest unter ihnen. Viertens, sie hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Unsere Gemeinde hat auch an keiner Gnadengabe Mangel. Jede Gemeinde sollte so sein oder ist so. Fünftens, sie erwartete die Offenbarung, das heißt das Wiederkommen von Jesus Christus. Und sechstens, der Jesus war in dieser Gemeinde überall erkennbar gegenwärtig. Mit Paulus verließen Aquila und Priscilla die Gemeinde in Korinth. Danach mussten Timotheus und Silas die Gemeinde weiter in Gottes Wort unterwiesen haben, denn die schienen die Stadt nicht verlassen zu haben. In der Apostelgeschichte, in 1. Korinther 1, Vers 12 wird noch ein Apollos erwähnt, der später in der Gemeinde Dienst tat, der auch längere Zeit in der Gemeinde gewirkt hatte. Er war ein Jünger des Johannes in Ephesus, der dann in Apostelgeschichte 18 bis 24 von Aquila und Priscilla intensiver in Gottes Wort unterwiesen wurde. dann Kapitel 19, Vers 1 sehen wir, dass er nach Korinth ging. Praktische Anwendung: Paulus gründete keine Gemeinde im Alleingang. Er war immer im Team unterwegs und bezog sehr schnell die lokalen Geschwister in diesen Dienst ein. Zum Dienst in einer neuen Gemeinde ist Folgendes zu beachten. Erstens, die Verkündigung des Wortes Gottes allein ist wirksam. Wir brauchen keine Tricks, keine großen Veranstaltungen. Leute kommen so zum Glauben an Jesus. Ein ehemaliger Missionar von OMF hat OMF verlassen und ist nach Brandenburg gegangen, hat dort eine katholische Kirche gekauft und will jetzt dort eine neue Gemeinde gründen. Gut, er ist mit seiner Frau da, hat kein Team da, aber eine Frau, eine Witwe eines Stahlarbeiters aus Brandenburg, der Stadt Brandenburg, kam auf ihn zu und fragte: Wie kann ich Christ werden? Hat einfach das Wort Gottes gepredigt und sie ist dann durch das, was sie gehört hat, gläubig geworden an Jesus. Mal sehen, wie die Gemeinde sich weiterentwickelt, aber das Verkündigen des Wortes Gottes ist alleine wirksam. Wir brauchen keine weiteren Hilfsmittel. Zweitens, Jesus Christus soll verkündigt werden, besonders als der Gekreuzigte. Drittens, der Dienst geschieht immer in eigener Schwachheit und in Gottes Kraft. Immer in eigener Schwachheit und Gottes Kraft. Viertens, Predigen brauchen keine menschliche Weisheit, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Fünftens, die Gemeinde soll lernen, sich alleine auf Jesus Christus zu verlassen und auf Gottes Kraft zu verlassen. Okay, beten wir zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du mächtig bist in deinem Wort am Wirken und dass dein Wort alleine Menschen zu Christus führt. Und dass du Paulus geholfen hast, die Gemeinde in Korinth zu gründen und dass diese Gemeinde von dir gesegnet war. Durch dein Wort, nicht gebaut auf menschliche Weisheit, nicht gebaut auf Philosophien, nicht gebaut auf irgendwelche Erklärungen, sondern auf dein Wort alleine. Und du bist in der Gemeinde mächtig, du bist stark und dein Wort ist stark und dein Wort reicht aus, um Menschen zu überführen und zu dir zu führen. Danke dafür, dass du ein liebender Gott bist, der die Gemeinde gebraucht, damit Menschen wachsen können, damit Menschen dich kennenlernen dürfen. Amen.